Interview mit Jutta Silberhorn anlässlich ihres Abschieds von der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge. Frau Silberhorn, wenn wir dieses Interview führen, haben Sie nur noch wenige Wochen bis zu Ihrem Abschied von der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge. Sie waren jahrelang Mitglied im Redaktionsteam des EPRs und mit Ihrer markanten Stimme vielen Hörerinnen und Hörern vertraut. Können Sie sich noch an ein besonderes Ereignis erinnern rund um den EPR oder im Redaktionsteam?
Ein besonderes Ereignis im Redaktionsteam fällt mir eigentlich nicht ein. Aber ich erinnere mich noch an die Anfangszeit, als wir noch unseren EPR auf Kassette verschickten. Jeder von uns Sprecherinnen und Sprechern hatte ein hochmodernes kleines Minidisc-Modell und eine Diskette, auf der wir meist zu Hause dann unsere Aufnahmen selbst machten. Da hörte man uns schon mal eine Uhr schlagen oder im Hintergrund oder auch eine andere Geräusche oder einen Hund bellen. Besonders lustig ging es dann immer zu, wenn Gisela Wulfmeier mit mir zusammen war. Mit ihr las ich immer die Sprechstunde in unserer Sprecherkabine auf. Was lachten und schwitzten wir dort gemeinsam. Vor allem im Sommer. Man konnte auch noch nicht die Versprecher so einfach ausbessern. Das hieß, man musste jeden Artikel dann wieder von vorne anfangen zu lesen. Da rauchte manchmal schon der Kopf. Aber mit Gisela war es immer sehr amüsant.
Lachen Sie heute noch über einen Versprecher oder sonst irgendein Missgeschick im Redaktionsteam?
Versprecher hatte ich in den letzten Jahren einige, aber ich habe mir keinen gemerkt. Aber etwas anders fällt mir dazu ein. Ich hatte einen Artikel über Martin Luther King zu lesen. Ich las so dahin und kam zu dem Wort Baptistenprediger. Plötzlich stoppte mich Martin und fing schallend an zu lachen. Ich wusste gar nicht warum. Ich merkte, dass das für eine Urfränkin kaum auszusprechen ist, mit den vielen T's und D's und P's und B's, wo wir Franken doch da gar keinen Unterschied machen. Ich kann es bis heute noch nicht richtig aussprechen, nur mit höchster Konzentration. Baptistenprediger.
Auch wenn manche Hörerin, manche Hörer Sie nur von der CD her kennt. Sie haben sehr viel mehr Aufgaben bei der BSS gehabt. Was hat Sie vor 20 Jahren bewegt, sich bei der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge zu bewerben?
Das war ein wahres Geschenk des Himmels. Ich habe Sozialpädagogik studiert und wollte schon immer mit Kindern arbeiten, was ich dann auch erfüllte. Ich war nach dem Studium viele Jahre im Internat der Blindenanstalt Nürnberg. Danach in der Gemeindearbeit und in der Kinder- und Jungschararbeit im CVJM tätig. Als ich dann schon über 40 war, konnte ich mir nicht mehr vorstellen, bis zum Ruhestand mit Kindern im Gelände herumzutoben. Schweren Herzens war mir klar, ich muss aus der Jugendarbeit aussteigen. Ich werde einfach zu alt dafür. Ich wollte gerne wieder in die Arbeit mit behinderten Menschen. Und da am liebsten mit Blinden, da hatte ich ja schon Erfahrung. So hielt ich Augen und Ohren offen nach einer geeigneten Stelle. Und als ich dann mal wieder von der Burg Wernfels nach Hause zu meinen Eltern kam, nahm ich die Zeitung und las eine Anzeige der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge. Ich sagte zu meiner Mutter, da muss ich mich sofort bewerben, das ist meine Stelle. Und sie war es dann auch fast 20 Jahre lang.
Haben sich Ihre damaligen Erwartungen erfüllt?
Ja, das kann ich sagen. Ich wollte immer direkt mit Menschen arbeiten, nicht übergeordnet nur auf Leitungsebene oder die Massen begeistern. Mir war immer der einzelne Mensch wichtig. Bis heute hat mir meine vielfältige Arbeit mit und für Blinde und Sehbehinderte viel Freude gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, als Person mit meinen Fähigkeiten genau am richtigen Ort zu sein. Da fällt mir ein Lied aus der Jugendarbeit ein, das heißt, irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du.
Kamen Aufgaben auf Sie zu, die Sie im Jahr 2001 noch gar nicht auf dem Schirm hatten?
Das ist auch das Interessante an dieser Stelle in der BSS. Man macht so viel Verschiedenes, dass man gar nicht genau abgrenzen kann. Es ist wichtig, mit wachen Sinnen hinzuspüren, was dran ist und auch mal was Neues ausprobieren oder ein Projekt wagen. Ich denke da zum Beispiel an unsere Märchen-CD oder an das offene Singen und die Stadtverführungen im letzten Jahr oder die Gruppe 30 plus X in München. Das sind jetzt nur einige Beispiele dafür.
Was waren die Höhepunkte Ihrer Arbeit bei der BSS?
In erster Linie, wenn ich Menschen in irgendeiner Weise eine Freude machen oder weiterhelfen konnte. Zweifelsohne waren darüber hinaus die Freizeiten für mich jedes Jahr die Highlights. Da konnte ich mich voll hineingeben, mit allem, was mir an Fähigkeiten geschenkt wurde. Wenn man mehrere Tage zusammen ist, kann man in der Gemeinschaft viel erleben. Für mich ist es auch wichtig und eine Möglichkeit, meinen Glauben mit anderen zu leben und darüber zu reden.
Womit waren Sie weniger zufrieden?
Wenn ich stundenlang Protokolle geschrieben habe oder in jeglicher Form mich mit Technik herumplagen musste, das war nicht so mein Ding.
Sie haben einen Schwerpunkt gesetzt mit dem sogenannten Bibelbrunch, einer Begegnungsmöglichkeit für jüngere Menschen. Was fanden Sie daran so spannend?
Als ich 2001 in der BSS anfing, waren die Jüngsten in unserer Gruppe ja so 55 Jahre und älter. Ich kam aus der Jugendarbeit und hatte vorher mit Kindern in der Blindenanstalt gearbeitet. Das war die Herausforderung für mich. Ich überlegte mir, welche Form blinde und sehbehinderte junge Erwachsene ansprechen könnte, erstellte ein Konzept und lud zum Bibelbrunch ein, der aus drei Säulen bestehen sollte. Nämlich zusammen ausgiebig und gemütlich essen und sich dabei unterhalten, dann neuere geistliche Lieder singen und einen geistlich-biblischen Impuls mitgeben. Es war nicht so, dass am Anfang gleich die Massen strömten. Nein, es musste erst eine Beziehung zu den Leuten aufgebaut und immer wieder eingeladen werden. So kamen von Mal zu Mal mehrere und es sprach sich herum, ein fester Stamm war immer da. So wuchs der Kreis und auch die Schar der ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die dringend gebraucht wurden. Dass ich vorher in der Blinde lange war, kam mir da dann zugute.
Was ist das Besondere am Bibelbrunch?
Das Besondere an dieser Gruppe ist, dass jeder in der Gruppe in seiner Einzigartigkeit eingebunden und geschätzt wird. Das habe ich in dieser Art noch nie erlebt. Etliche der Teilnehmenden sind mehrfach behindert. Jeder fühlt sich willkommen. Das Einzugsgebiet erstreckt sich inzwischen auf ganz Bayern.
Wie hat es sich ergeben, dass Sie für jüngere Leute dann auch Freizeiten angeboten hatten?
Das liegt daran, dass ich seit meiner Jugendzeit Freizeiten kennenlernte und sie jedes Mal als Höhepunkt im Jahr empfunden habe. Wenn ich zurückdenke, erinnere ich mich kaum an die Gruppenstunden, aber an die Zeit, wo wir miteinander für mehrere Tage an einen anderen Ort fuhren und viel in der Gemeinschaft erlebten. Das, was ich selbst so positiv empfunden habe, wollte ich auch dann den Leuten vom Bibelbrunch ermöglichen. Und so fing ich an, mit einer kleinen Gruppe ein verlängertes Wochenende ins fränkische Seenland nach Geiselsberg zu fahren. Das nächste Jahr begann ich früh damit, Werbung zu machen und sprach immer wieder Leute persönlich an und lud ein. So erweiterte sich der Kreis der Teilnehmenden jedes Jahr, bis ich einen festen Stamm, sozusagen einen Fanclub hatte und nicht mehr bangen musste, dass die Freizeit nicht stattfinden kann.
Die Musik spielte immer eine große Rolle bei Ihren Angeboten. Sie haben die Teilnehmenden zum Mitsingen angespornt, Musiker angesprochen und engagiert. Woher kommt Ihre Begeisterung für die Musik?
Die habe ich von meinem Vater mitbekommen, schon als Kind. Er hatte immer ein Lied auf den Lippen, was er entweder gepfiffen oder gesungen hat, wenn er zum Beispiel im Garten arbeitete oder wanderte. Jahrzehntelang war er ja auch der Vorsitzende des Gesangvereins in meinem Heimatort. Und ich war bei Auftritten immer dabei. Schon als Kind hatte ich den großen Wunsch, Gitarre zu spielen. Meine Oma hat mir dann mal eine geschenkt. Aber sie zu spielen lernte ich erst, als ich studierte. Und ein begnadeter Lehrer dort so tolle Kurse für die Jugendarbeit anbot. Herr Fritz Herrgott hieß er. Er war klein und rund und der konnte begeistern. Gitarre spielen und Volkstanz, da war ich seine treueste Studentin und fast immer anwesend. Ich übte ganz verbissen und weiß noch heute, als ich das erste Mal in der Jugendgruppe mit meiner Gitarre erschien und das erste Lied begleiten konnte. Singen machte mir schon immer sehr viel Spaß, bis heute, und das wollte ich auch anderen vermitteln.
Was war Ihnen noch wichtig in den 20 Jahren?
Wichtig war und ist mir immer noch mein Glaube, eine persönliche Beziehung zu Gott und zu Jesus und zu anderen Menschen aufbauen und pflegen. Gott trägt auch durch Krisen hindurch, das habe ich erfahren, und das wollte ich auch immer weitergeben. Und das Zweite, jeder Mensch ist wichtig und wertvoll, egal was er ist und was er kann.
Was wünschen Sie sich für die BSS in Zukunft, gerade auch in Zeiten, in denen weniger Hauptamtliche in der Kirche mitarbeiten wollen und das Geld nicht mehr so üppig vorhanden sein wird?
Auf alle Fälle wünsche ich mir, dass die BSS weiterhin noch fortbestehen kann, auch wenn nicht mehr so viel finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Dann müssen alle zusammenstehen und wer kann eine Aufgabe übernehmen, eventuell dann ehrenamtlich.
Wie geht es bei Ihnen privat weiter? Sie haben schon verraten, dass Sie ein neues Beschäftigungsfeld gefunden haben.
Ja, das hat Gott gut eingerichtet, genau zur richtigen Zeit. Da habe ich mich gefreut. Vor einigen Wochen las ich im Sonntagsblatt und dann auch noch in der Tageszeitung, dass der Arbeitskreis Mundart in der Kirche 100 Franken sucht, die mithelfen, die Bibel in die fränkische Mundart zu übertragen. Sofort war ich begeistert und meldete mich bei Pfarrer Ebeling. Das ist für mich Urfränkin genau das Richtige. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt, denn dafür habe ich jetzt die Zeit.
Was können Sie jetzt endlich verwirklichen, was berufsbedingt nicht möglich war?
Da fällt mir noch ganz viel dazu ein. Zum Beispiel Reisen, wenn es natürlich Corona-bedingt wieder möglich ist. Aber auch mein Garten wurde in der letzten Zeit sehr stiefmütterlich behandelt. Und mein Haus muss sowohl innen als auch außen auf Vordermann gebracht werden. Außerdem geht alles etwas langsamer. Ich werde auch länger Zeitung lesen oder mal was Kreatives machen und natürlich etwas länger schlafen.
Wie geht denn Ihre Katze Lina damit um, dass Sie jetzt viel mehr zu Hause sind?
Die wird sich freuen, wenn Frauchen jetzt mehr Zeit für sie hat zum Kraulen und öfters und länger zu Hause sein wird. Einen kleinen Vorgeschmack hatte sie ja schon jetzt in der Corona-Zeit, als ich viel im Homeoffice zu Hause arbeitete. Ich hatte den Eindruck, sie hat das sehr genossen.
Wie haben Sie Ihr letztes Arbeitsjahr empfunden, das durch die Corona-Krise dann doch ganz anders verlief?
Am Anfang letztes Jahr im März war alles ganz neu und ich arrangierte mich damit, viele Telefongespräche dann von zu Hause aus zu führen. Es war auch sehr wichtig für die Menschen, die alleine oder im Heim leben. Doch nach einigen Wochen vermisste ich schon meine Kolleginnen und Kollegen und natürlich die Gruppen. Noch dazu mussten wir letztes Jahr schon unsere Freizeit am Ammersee absagen. Dann kam ein kleines Zwischenhoch im Biergarten bei Sophia und ab November lief gar nichts mehr. So hatte ich mir meinen Abschied nicht vorgestellt. Von keiner einzigen Gruppe kann ich mich richtig verabschieden. Die Freizeit musste nochmal abgesagt werden. Das tut schon weh. Sogar bei meinem Abschiedsgottesdienst am 5. Juni müssen noch strenge Corona-Regeln eingehalten werden. Das ist gar nicht so einfach. Nun noch was Positives zum Schluss. Dem EPR-Hörerinnen und Hörern bleibe ich auch weiterhin treu. Auf ein Wiederhören. Bleiben Sie behütet, Ihre Jutta Silberhorn.
Frau Silberhorn, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen für Ihre Zeit im Ruhestand und ja, immer wieder mal eine Begegnung, auf die ich mich freue.